Hallo, hallo!
Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind
Steffi Schmidt-Meister
und Nancy Nielsen,
Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen,
deine Hosts von Business Blabla.
Du hörst hier Business Talk,
aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben.
Ungefiltert und direkt.
Und ja, wir piepsen nichts raus.
Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Hallo und guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Jetzt verleiert die Stefanie heute mal die Augen, weil sie das mit dem Hallo nicht gut findet. Aber ich finde, wir können ja ruhig sagen, wir nehmen diesen Podcast am Morgen auf und deswegen gibt es von mir ein herzliches Hallo. Auch wenn du das abends in der Badewanne hörst oder, keine Ahnung, mittags im Zug. Von mir trotzdem ein Hallo und von Stefanie ein
Hello. Reicht?
Das reicht. Also wir wissen ja, dass du nicht so schwatzhaft bist wie ich.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht.
Aha, okay.
Toxische Positivität.
Mhm.
Also wie auch immer jetzt der Podcast-Titel dann heißt. Aber das Thema, um das es sich dreht, toxische Positivität. Und da ist natürlich meine allererste Frage, soll ich die beantworten? Ich sehe schon, du neigst dich zur Seite und weg. Was verstehst du darunter?
Ah, toxisch. Also soll ich jetzt oder willst du?
Nee, wie du willst.
Ich habe noch die
fachliche Erklärung.
Ja,
du kannst ja erstmal deine
natürlich. Richt. Also ich sage es jetzt erstmal so, dass es jeder versteht und fachlich kannst du es ja vielleicht gleich nochmal für alle.
Genau, ich mache dann hier den Klugscheißer.
Du hast dann hier den Bildungsauftrag in diesem Podcast und ich nicht. Ja. Ich habe den Unterhaltungs... Okay, alles klar.
Ja, du hast ja auch eben dein Abitur gemacht, wie wir jetzt letztens gehört haben.
Nee, es stimmt gar nicht.
Ach, nicht mal Abitur.
Ich habe noch nicht mal Abitur, also von da ab...
Aber Bremen, also wir wissen ja, dass Bremen also mit zu den schlechtesten Bundesländern bildungstechnisch gehört.
Deswegen bin ich auch erst später dahin gegangen. Also
so,
meine Grundausbildung habe ich dann in Niedersachsen gemacht, aber egal. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Nein. Quatsch.
Das war jetzt der toxische Teil. Jetzt darfst du
das war jetzt der richtig toxische Teil. Vielleicht sollten wir auch über Narzissmus irgendwann mal sprechen, aber nein, also für mich ist toxische Positivität ist für mich im Grunde diese Einstellung, alles ist super, alles ist geil, alles, was mir passiert, ist ein Geschenk, alles, was sich mir in den Weg stellt, nehme ich an und ich feiere das. Also das ist für mich toxische Positivität.
Ja, aber da bist du eigentlich auch genau bei dem, was diese Satzkombination oder Wortkombination beschreiben soll, den Zwang oder Druck, immer positiv zu denken, selbst wenn die Situation negativ oder belastend ist. Also eben genau das, was du sagst, denk doch mal positiv, andere haben es viel schlimmer als du, solche Sachen.
Genau.
Ja. So. Und wo erlebst du denn das?
Also bei mir ehrlich gesagt gar nicht.
Was?
Also ich...
Die Frage ist ja, wie bist du darauf gekommen, dass das ein wichtiges Thema sein könnte?
Weil ich das ganz schlimm finde. Also ich finde es ganz schlimm, wenn man sich nicht auch einfach mal anguckt, erstmal in was für Misthaufen man vielleicht gerade sitzt, ja, weil nicht alles, was einem passiert, ist super. Also da seien wir doch echt mal ehrlich. Also wir kennen doch alle Situationen in unserem Leben, wo einem wirklich was unter den Füßen weggerissen wird und das Leben, setzt sich oder es ist alles wie so ein, es fällt halt alles in sich zusammen. Ich rede jetzt nicht von so Kleinigkeiten, sondern wirklich mal von so großen Einschnitten, die wahrscheinlich jeder mal irgendwie in seinem Leben erlebt hat, der irgendwie, ich sag mal, 30, 40 Jahre alt ist. Da passieren halt Dinge, da passieren Trennungen, da passieren, dass du Todesfälle, Krankheitsfälle, ich weiß nicht, was da alles passieren kann, Jobverluste und. Und das mag im Nachhinein auch immer etwas sein, wo du sagst, okay, es hatte auch etwas Gutes.
Ja.
Ich kann das jetzt anders sehen. Ich bin daraus stärker hervorgegangen. Ja, sehe ich komplett auch so. Aber bitte doch in dem Moment kann ich doch nicht immer alles so weglächeln und weil es auch einfach nicht gesund ist. Also es ist doch ungesund, wenn ich aus allem immer nur sage, oh, ich ziehe da jetzt was Positives draus. Ich ziehe ja praktisch die Scheiße schon an. Also in dem Moment, wo ich doch sage, alles, was mir passiert, ist super, warte ich doch eigentlich nur darauf, dass mir irgendwas vor die Füße fällt, wo ich wieder sagen kann, so, oh wow, schon wieder ein Geschenk, toll. Was mache ich denn jetzt damit? Ah, ich wurde gekündigt. Ah, nee, das ist doch, ach, ich wollte, also nee, also das ist gar nicht schlimm.
Wollte sowieso schon lange was Neues machen, toll.
Ich wollte doch sowieso schon lange was Neues machen. Und im Grunde genommen, weiß ich nicht, also passieren ja so Dinge, und wo man dann denkt, so, nein, es ist nicht immer alles so geil. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du dich mit Sachen auch beschäftigst, die hinterfragst, dich mit denen auseinandersetzt, traurig bist, wütend bist, diese ganzen Phasen, die es dann irgendwie braucht, um irgendwo auch wieder rauszukommen, daraus stärker zu werden, als wenn man immer nur überall, sag mal, so einen Haken dran macht und sagen so, ach, das ist mir auch passiert. Weißt du? Oder es gibt ja auch die Leute, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, du hast irgendeine Situation, wo du sagst, ach Mist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mir ja jetzt das Bein gebrochen, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Und dann kommt einer an, ey, ist doch überhaupt kein Thema. Also 2012, da habe ich mir zwei Beine gebrochen. Also, und weißt du, was ich, also das waren die geilsten 6 Monate ever, also die ich irgendwie hatte. Und wo man dann so denkt, das glaubst du jetzt auch alles selber nicht, ne? Also, die auch immer noch so einen draufsetzen und ja. Ja, also das ist für mich etwas, wenn ich das erlebe oder wenn ich das beobachte, wie jemand wirklich immer nur positive Sachen aus allem zieht. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht wirklich, für mich ist das wenig glaubhaft, sagen wir mal so.
Ja, naja, also wo ich das ja sehe, ist ja so eine bestimmte, soll ich sagen?
Bubble?
Mindset. Ja, also erst eine Bubble. Aber da geht es ja oft auch so um dieses, bring dein Mindset in die richtige Richtung, fokussiere dich auf Erfolg, sage ich mal so ganz grob zusammengefasst.
Ja.
Und was es, glaube ich, ganz gut beschreibt, ist es ja aber, dass man im Prinzip ja echte Gefühle dann unterdrückt. Also indem man quasi, wie du schon sagst, die Verarbeitung gar nicht zulässt, sondern sofort dann sagt, ach, na, dann ist das jetzt bestimmt eine ganz tolle Chance. Ich kann es zwar gerade nicht erkennen, aber ich gehe davon aus, alles wird super mega gut. Mhm. Was es aber natürlich auch beinhalten kann, ist gerade, wenn dir das von außen passiert, also ich sag mal so, du verlierst deinen Job und dann kommen vielleicht ein paar Bekannte oder ehemalige Arbeitskollegen oder wie auch immer und sagen dann, naja, aber ist alles schlimm, suchst dir was Neues. Hatte dir doch eh jetzt nicht so richtig Spaß gemacht. Siehst doch positiv, ist doch so. Und was da natürlich passiert, ist ja, dass die Person, der das passiert ist, auch ein bisschen isoliert wird eigentlich in ihrem Gefühl, dass sie eigentlich in dem Moment sich schlecht fühlt und dann aber von außen ja das Gefühl vermittelt bekommt, ja, also stell dich mal nicht so an, ist nicht so schlimm, ist jetzt eigentlich, wie heißt das immer, so eine dornige Chance.
Mhm. Schön. Habe ich noch nie gehört, aber trifft es.
Und das, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, hat natürlich durchaus auch negative Begleiterscheinungen, denke ich. Also ich habe jetzt letztens mal, also ich weiß gar nicht, das passt jetzt mal so ganz im weitesten Sinne nur dazu, ich habe zwei Schicksale jetzt in letzter Zeit mal auf Instagram gesehen. Und zwar der eine ist von einer jungen Frau, die hat darüber auch ein Buch geschrieben. Das müssten wir dann mal in die Shownotes packen, weil ich mich da leider jetzt gerade nicht an den Namen erinnere. Und zwar ist das eine Stuntfrau gewesen.
Miriam Höller.
Ja, perfekt, genau die. Die ja bei einem Stunt aus irgendwo runtergesprungen ist und sich dann beide Füße gebrochen hat. Und daraufhin so einen langwierigen Heilungsprozess hatte, dass sie nicht mehr als Stuntfrau arbeiten konnte.
Mhm.
Und glaube ich noch innerhalb 6 Monate, also auf jeden Fall sehr, sehr kurze Frist, es können auch nur Wochen gewesen sein, dann auch noch ihren Partner verlor, der tödlich bei einem Helikopter Absturz ums Leben kam, tödlich ums Leben, also der ums Leben kam. Und wo ich dir vollkommen recht gebe, dass es einfach Situationen gibt im Leben, und die müssen manchmal gar nicht so dramatisch sein, aber wo du dann einfach sagst, ja, was denn jetzt noch? Sitzt da oben einer und will eigentlich zusehen, wie ich hier unten vor die Hunde gehe, oder was genau ist der Plan? Und wo wir eben diesen Verarbeitungsprozess, also wo der ganz, ganz wichtig ist, weil dass es gibt einfach, wir müssen auch akzeptieren, es gibt auch einfach Leid, was wir nicht ertragen können. Ja. Also wo einfach auch Grenzen gesetzt sind bei uns. Also das ist natürlich jeder Mensch auch noch unterschiedlich. Also man hat verschiedene, wie sagt man, also unterschiedliche Resilienz, sage ich mal. Aber es gibt einfach Situationen im Leben, die sind so nicht wegzupacken. Dafür hast du keine Taschen. Und da war noch ein zweiter Fall, das hatte ich heute Nacht gesehen. Ein Junge, ich weiß gar nicht, wie alt war der, vielleicht 16, 15, 16, der seine gesamte Familie verloren hat. Wo du dir auch denkst, so, wie kann das denn sein? Und zwar auch noch so abgeräumt. Also im Sinne davon, der Vater bekam wohl mit, da war er 5, bekam er Krebs, starb, als er 6 war. Und als er 12 war, wenn ich es richtig erinnere, starb seine ganze Familie bei einem Wohnungsbrand. Nur er hat überlebt. Und dann, oh Gott. Und da stehe ich daneben und da frage ich mich auch, also wie willst du denn das verpacken?
Ja.
Wie willst du denn das aushalten?
Ja, oder das fragt man sich tatsächlich.
Wir brauchen nur mal in die Ukraine gucken, wo du dich fragst, wie hältst du das aus? Also das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die jeden Morgen aufstehen müssen und nicht wissen, ob sie den Tag überleben, ob ihre Kinder überleben oder ihr haben ihre Kinder vielleicht schon verloren. Die haben das doch nicht verdient oder die haben doch nicht. Und das würde das für mich mit der toxischen Positivität im Umkehrschluss bedeuten. Haben die bloß nicht positiv genug gedacht?
Also das ist dann wie so ein Schlag ins Gesicht.
Das ist ja der Zynismus eigentlich in der Situation.
Genau. Das ist es eben. Also auch gerade das, was von außen kommt, ne? Also es gibt ja viele Sachen, die du selbst verantwortest irgendwie und wenn die mal nicht gut laufen, dann muss man sich das auch angucken. Aber alles, was du auch gar nicht beeinflussen kannst, ist natürlich auch schwierig, solche extremen Sachen, sich irgendwie wegzu, keine Ahnung. Also ich glaube, gerade was Menschen angeht, die Kriegstrauma haben, das betrifft ja nicht nur die Menschen jetzt in der Ukraine, es betrifft ja auch die Generation unserer Großeltern.
Ja.
Die sind ja alle eigentlich, wenn ich mal so zurückdenke an meine Omi zum Beispiel, glaube ich, hätten die alle irgendwann mal Hilfe bekommen müssen. Darüber reden, mit neutralen Personen über Dinge reden, die sie erfahren haben, die sie erlebt haben. Und toxische Positivität, da kannst du ja nur drüber lachen. Also wenn du solche Extremsituationen hast, wie willst du das, ne? Das kannst du dir. Toxische Positivität ist ja etwas, finde ich, in meinen Augen, sich etwas schön zu reden. Und es gibt Dinge, die kannst du dir einfach nicht schön reden.
Ja, wobei ich aber gerade, also es muss man natürlich vorsichtig sein, ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber gerade die Kriegsgenerationen haben natürlich so ein ähnliches Konzept gelebt, weil sie nicht die Dinge verschwiegen haben. Also das wurde weggesperrt. Auch ist ja auch verständlich. Erstens hatten wir eine ganz andere Sicht auf die Welt zu der Zeit. Oder diese Menschen hatten eine andere Sicht auf die Welt. Also von Psychologie und Coaching und so weiter war ja noch lange nichts bekannt, was man da hätte vielleicht tun können. Also was hat man gemacht? Man hat es irgendwie weggepackt, in den Schrank gestellt, die Gefühle, und gehofft, es toucht da niemand mehr ran. So, und gleichzeitig eben dann aber, glaube ich, auch eben dieses so, ja, jetzt sei mal zufrieden, du hast überlebt. Viele haben nicht überlebt, also dir geht's jetzt richtig gut, du kannst jetzt hier und für die Kinder und du hast doch immerhin was zu essen. Naja, wenn dich dein posttraumatisch belasteter Ehemann, der aus dem Krieg kommt, dann vielleicht noch schlägt, immerhin hast du ein warmes Dach über dem Kopf und du lebst. Blöd gesagt jetzt. Also so ein bisschen so eine Basis für dieses Konzept wird auch wahrscheinlich in solchen Zeiten gelebt. Was meinst du? Oder ist das jetzt zu steil, die These?
Nee, also ich glaube, weil dir wahrscheinlich auch gar nichts anderes überbleibt in dem Moment, weil es keine Angebote gibt überhaupt. Also das Wissen ist, glaube ich, in dem Moment gar nicht da. Die haben ganz andere Probleme. Also die haben ja nicht, ich sag mal, den Luxus gehabt, sich damit wirklich mal auseinanderzusetzen, weil die mussten halt einfach machen, funktionieren, Kinder großziehen. Alles unter so einer Belastung. Und ich glaube, bei vielen kommen dann einige Sachen halt auch erst mit dem Alter wieder hoch.
Ja.
Weil du ich glaube, der Mensch, ich weiß nicht, ich glaube, gewisse Sachen bekommst du nicht weg in dem Sinne oder für dich ertragbarer oder wie auch immer man das bezeichnen mag, wenn du da nicht mal wirklich mit jemandem drüber sprichst, der sich damit, also mit einem Profi drüber sprichst, mit keiner Freundin, mit keinem, also mit jemandem, mit einer neutralen Person, die eine Ausbildung dafür hat, so.
Ja, ja.
Und das sind halt so Sachen, die sind halt auch nicht passiert. Und ja, ich weiß zum Beispiel, von meiner Oma war es immer so, die hat immer zu mir gesagt, du musst viel diplomatischer sein.
Das kenne ich von meiner Mutti auch.
Ja?
Meine Mutti hat ja wahrscheinlich ungefähr das Alter von deiner Oma. Nicht ganz, aber.
Nee, also meine Oma wäre jetzt über 90.
Naja, da sind ich glaube, Jahre dann, auseinander.
Ich glaube dann nicht, ja genau. 80. Ja, mein Vater ist auch über 80, genau. Ja. Das sind Sachen, sag ich mal, die die Generation einfach so in sich getragen hat. Und da kannst du denen ja auch gar nicht so...
Ja, also ja. Ist sozusagen so eine gewisse Positivität, auch wenn sie toxisch ist, also gerade im Verhältnis mit Kriegslasten, sage ich mal, auch vielleicht ein Kern unseres menschlichen Daseins, um eben einfach mit gewissen Belastungen umzugehen. Aber du spielst ja eigentlich mehr auf das an, von Menschen, die jetzt im Moment nichts auszusetzen haben, sondern die das eigentlich eher auszustehen haben, sondern die das, sag ich mal, mehr wie so ein Schild, wie ein Kult oder möglicherweise sogar als Geschäftsmodell vor sich hertragen.
Mhm.
Oder?
Ja. Also einmal kann es natürlich ein Geschäftsmodell sein, dass du natürlich den Leuten erzählst, dass sie einfach nur nicht die richtige Einstellung zu ihren Problemen haben, ja. Also,
ja.
Also ich weiß zwar nicht, wie man da mit guten Gewissens irgendwie Geld verdienen kann. Also ist mir echt ein Rätsel. Also, weil ich finde das wahnsinnig unseriös, weil immer wenn du sowas unterdrückst, ich meine, was passiert denn dann? Also, das muss ja irgendwann mal hochkommen. Also irgendwann kommt es ja hoch. Und wenn du immer nur irgendwas draufschmeißt und wenn es auch nur, ich sag mal, immer nur toxische Positivität ist, sozusagen, du schüttest da immer halt immer nur Glitzer drüber, irgendwann kracht das ja trotzdem. Ne? Also Sachen zu verarbeiten ist wichtig und sich mit Dingen auseinanderzusetzen ist wichtig. Wo ich aber einen klaren Unterschied sehe, ist, dass man zum Beispiel Dinge auch für sich ausschalten kann, einen gewissen Moment. Also, ich weiß nicht, habt ihr das, glaube ich, damals erzählt, als ich damals in so einer Situation war, wo es mir irgendwie nicht so wahnsinnig gut ging. Ich hatte so ein Mantra für mich, das hieß immer, geheult wird nach 8. Das war so dieses, ich will weiter Geld verdienen, ich will weiter in meinem Business weiterkommen, ich will für meinen Sohn da sein. Ich will einen vernünftigen Tagesablauf haben und ich will mich nicht den ganzen Tag irgendwo hinsetzen und heulen oder so, sage ich jetzt mal, ne? Weil ich bin schon der Meinung, es gibt gewisse Sachen, die müssen raus. Aber dann habe ich für mich gedacht, okay, Steffi, kannst du alles machen abends um 8. Und das hat für mich wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, für wen das vielleicht auch funktioniert. Also für mich war das ein Gamechanger.
Ja, naja. Bedarf natürlich auch einer strikten Kontrolle und sozusagen auch einer gewissen Verdrängung. Zeigt ja aber auch, dass du dann resilient bist und dir zumindest zu helfen wusstest und dir eben Räume geschaffen hast. Und was es natürlich auch schafft, ist Privatsphäre. Weil wenn du natürlich, also war jetzt wahrscheinlich auch nicht der allererste Moment des Schocks dieser Situation, den du erlebt hast, sondern es wird sicher erst ein paar Tage im Verlauf dann, dass du irgendwann entscheiden konntest und sagen konntest, okay, jetzt bin ich soweit und sag so, bitte
nicht. Ach, noch das abends. War Monate später, Wochen später.
Genau. Weil man braucht ja schon der erste Moment des Schocks und den sollte man einfach so laufen lassen, wie er ist. Aber ich sag mal so, für viele ist es ja dann doppelt belastend, auch gerade dann rückwärts betrachtet. Man steht zum Beispiel im Blumenladen und sieht irgendeine Blume und kriegt eine Erinnerung und fängt dann da an zu weinen und muss dann raus. Oder man ist auf dem Geburtstag, also das ist mir mal passiert, das war ganz schlimm für mich. auch nach einer Trennung. Und ich bin auf einen Geburtstag von gemeinsamen Freunden gegangen. Also das hätte ich mir sparen können. Ich hätte die ganze Zeit nur heulen können. Mhm. Ja, also sprich, es gibt dann so Momente, die dich extrem triggern. Und wenn du es dann natürlich schaffen kannst und sagen kannst, ich kann das jetzt bis abends 8 Uhr aufheben und kann jetzt erstmal hier für mich, also einfach erstmal da sein, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du das nicht noch, also dieses Unangenehme auch noch teilen musst mit Menschen, die das in dem Moment vielleicht gar nichts angeht und denen du dich auch nicht erklären möchtest und so weiter und so fort.
Ja.
Ja. Ja. Aber nochmal zurückkommen zum Thema. Also.
Aber da wollte ich nochmal ganz kurz einhaken.
Ja.
Das ist nämlich auch der Unterschied zwischen uns beiden, weil wenn du sagst, du bist zum Beispiel auf diesen Geburtstag gegangen, ne?
Ja.
Ich wäre da gar nicht hingegangen.
Ja, ich war dumm. Also ich habe es also, einfach nicht vorher gewusst.
So meine ich das gar nicht, aber das unterscheidet uns. Also ich hätte für mich in der Situation gedacht so, schaffst du nicht?
Ja, aber du hättest das, hast das schon reflektiert und ich hatte das eben noch nicht reflektiert. Ich habe gedacht, ich mag ja die Freunde und hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass mich das in dem Moment total erwischen könnte, dass ich da dann plötzlich alleine bin.
Mhm. Ja.
Aber jetzt sag mal ehrlich, hattest du schon mal so einen Moment, wo dir jemand so mit, jetzt denk doch mal positiv, Steffi, das ist doch eigentlich zu deinem Vorteil oder vielleicht wird das noch zu deinem Vorteil, du musst das einfach mal jetzt noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wo dir da jemand damit richtig auf die Nerven gegangen ist?
Ehrlich gesagt, nicht so. Liegt aber auch daran, dass wenn ich in solchen Situationen bin, wissen das meistens nur sehr wenig Menschen um mich rum. Mhm. Und die sind schon sehr ausgewählt.
Ja.
Einfach aufgrund dessen, weil ich der Meinung bin, also es bringt mir ja nichts, also anders. Es ist typabhängig. Ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen. Und ich kenne das auch, dass es Leute gibt, die erzählen dir aus dem Nichts ihre komplette Lebensgeschichte, ihre komplette Situation. Und ich konnte das früher überhaupt nicht verstehen. Ich habe das eigentlich erst verstanden, als du mal zu mir gesagt hast, ja, Steffi, es ist ja nicht jeder so wie du. Und da, ja, wirklich. Und da habe ich so gedacht, du hast ja vollkommen recht. Ich kann ja nicht immer nur von mir ausgehen. Es gibt Menschen, die müssen das erzählen und die müssen das in dem Moment erzählen. Ich bin da anders und deswegen wissen gewisse Sachen erstmal nur nicht mal eine Handvoll Menschen. Bei mir.
Also, und liebe Zuhörerin, ich möchte hier mal noch ergänzen, dass Steffi die absolute Meisterin ist im Nicht-Antworten. Also sie kann eigentlich einen Politikerjob annehmen, weil sie schafft das. Man kann ihr eine direkte Frage stellen und sie wird nicht darauf antworten und trotzdem was gesagt haben. Und du bist eigentlich zufrieden mit der Antwort, obwohl sie gar nicht geantwortet hat und dich eigentlich ums Thema rumgelenkt hat.
Ja.
Das ist wirklich eine große, große Gabe, die ich an ihr irrsinnig bewundere. So, das war nur mal mein kurzer Exkurs.
Ja, das liegt aber auch daran, dass es Menschen gibt, die Fragen stellen, die man einfach nicht fragt.
Ja, aber auch das liegt im Auge des Betrachters.
Oder, du hast mal gesagt, so ja, ich habe da, nee, anders. Ich habe einen Filter davor und du nicht. Also ich würde gewisse Sachen einfach gar nicht erst fragen.
Ja.
Ich würde, ne, so und
was ich alles gesagt habe schon, meine Güte, ich bin ganz erstaunt. Es sind zum Teil gar nicht so dumme Sachen dabei.
Hast du recht. Nein, aber was du gesagt hast, jeder Mensch ist ja anders. Und ich finde einfach, dass man nicht auf jede Frage auch das Recht hat, eine Antwort zu bekommen. Ja. Also wenn es dich doch, wenn du mich was fragst und es geht dich einfach nichts an oder ich will darüber jetzt nicht reden, dann kann ich das doch, entweder kann ich dir doch, ich sag jetzt mal, einen von Latz knallen. Oder ich kann ganz, wie meine Oma sagen würde, sehr diplomatisch irgendetwas sagen, wo du nachher gar nicht mehr merkst, dass du gar keine Antwort bekommen hast.
Ja, aber das muss man können. Weil ich wäre dann so, also wenn jetzt so eine Frage käme, dann würde ich die nicht beantworten wollen, hätte aber, glaube ich, nicht die Fähigkeit, es nicht zu tun. Also ich würde dann doch das irgendwie leidlich beantworten. Also ich bin besser geworden mit den Jahren, aber das eben so, also so an mir abtropfen zu lassen, so wie du das kannst, das kann ich halt leider nicht, glaube ich jedenfalls.
Also ich sag mal so, das Einfachste, was du im Grunde machen kannst, ist eine Gegenfrage zu stellen.
Also da müssen wir eigentlich noch mal einen Rhetorik-Podcast dazu machen.
Ich bin da kein
doch, ich glaube
Profi.
Schon. Ah, doch.
Nee, gar nicht. Aber ich bin halt vom Typ her. Nein, ich bin vom Typ halt so, dass ich habe da so eine Sperre dann irgendwie drin und wenn ich was nicht möchte, dass jemand das. Nein, anders. Also wenn du mich jetzt auf der Straße siehst und wir kennen uns sehr oberflächlich und du fragst mich, wie es mir geht, dann ist das eine höfliche Frage. Ja. Auf die bekommst du eine höfliche Antwort und wenn es mir scheiße geht, ist die Antwort trotzdem höflich.
Aber die Frage, ja, die Leute kommen ja manchmal und sagen du, ach Steffi, wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesehen. Was habe ich denn da gehört? Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Persönliches von dir erzählen. Dein Auto ist kaputt gegangen. Stellen wir uns was Persönlicheres vor noch, aber so.
Ja.
Und dann denkst du dir so, das geht dich aber eigentlich gar nichts an.
Da würde ich jetzt erstmal überlegen, okay, kann die Person, die mich das jetzt fragt, mir in irgendeiner Weise mit meinem kaputten Auto helfen? Das heißt, hat sie ein Autohaus, hat sie eine Werkstatt oder hat sie Geld? Und je nachdem würde meine Antwort da sehr verschieden ausfallen.
Entschuldigung.
Ja, nein, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube auch, dass viele Fragen auch gar nicht aus bösem Willen gestellt werden.
Nee, also viel ist Neugier und manche Leute merken das gar nicht, dass sie dann übergriffig werden. Was ja, um auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, toxische Positivität.
Ach so, da waren wir ja.
Auch, glaube ich, oft ein Faktor ist, dass die Leute das gar nicht böse meinen. Und ich finde es auch gar nicht so gut, wenn wir jetzt so übersensibel werden und sich jetzt jeder gleich hinterfragt, oh mein Gott, wann habe ich denn jetzt jemanden hier, ach, ist doch alles nicht so schlimm und denk doch mal positiv gesagt. Das ist, glaube ich, ein Teil des Menschseins. Aber ich wollte mal eine Situation beisteuern, wo ich das erlebt habe und wo mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich auch anderen Menschen oft gegenüber übergriffig war, ohne das zu wissen. Und zwar war das der Tod meiner Oma. Und meine Oma ist mit 94 gestorben. Also ein durchaus respektables Alter. Allerdings ist sie auf nicht so eine schöne Art und Weise gestorben, weil sie hatte dann auch noch mal Krebs, ziemlich aggressiv. Will da die Geschichte jetzt gar nicht ausrollen. Auf jeden Fall bekommt man dann ja jede Menge Beileidsbekundungen. Und dann ist ganz oft der Reflex von den Leuten, naja, 94 ist ja auch ein schönes Alter. So als wäre dann der Tod plötzlich nicht mehr schlimm. Man versteht natürlich, was gemeint ist und deswegen sage ich, habe das leider auch ein paar Mal vorher gesagt, würde das aber nach dieser Erfahrung nie mehr tun.
Ja.
Weil ich habe meine Oma verloren und das wäre eigentlich völlig egal gewesen, ob die 44 oder 144 gewesen wäre. Ich habe meine Oma verloren. Egal, und dann auch noch auf eine sehr unangenehme Art und Weise, die ich mit mir rumgetragen habe. Also ist ja auch nochmal was anderes, als wenn jemand abends einfach nur ins Bett geht und früh halt nicht mehr aufsteht.
Hast du recht.
Und das ist auch so eine Form, finde ich, von toxischer Positivität, wenn du so willst, wo du dann so kleinredest. Und aber der Hintergrund ist ja, dass du dich in dem Moment gar nicht mit deinem Gegenüber auseinandersetzt, sondern es im Prinzip mit einem Satz so abbügelst.
So ja, das ein Höflichkeitssatz,
so ein Höflichkeitsgespräch.
Ja.
Ne? Also, weil die Frage ist ja auch, was der Unterschied zwischen einem gesunden Optimismus ist und einer toxischen Positivität. Denn es ist ja nicht grundsätzlich, wenn man mal sagt, naja, okay, ich sehe, dass du jetzt richtig in der Scheiße sitzt, aber was könnte denn gut daran sein? Ist ja wahrscheinlich der Unterschied, dass ich mir die Zeit nehme, den anderen erstmal anzuhören und mich in seine Situation auch ein wenig hineinzufühlen, anstatt es mit einem Satz eben so abzubügeln. Oder was denkst du dazu?
Naja, ich möchte erstmal nochmal darauf eben nochmal kurz eingehen, was du gesagt hattest mit Trauer. Weil ich glaube, das, was dir da gesagt wird, hat ganz viel mit Unsicherheit zu tun und mit Dingen, also weil wir können das halt nicht gut, ne? Also und wir suchen dann irgendwas und ich glaube einfach dieses, wenn man einfach dem anderen einfach signalisiert, ich habe da auch gerade keine Worte für. Also so dieses, ich bin auch, weißt du, aber irgendwas, aber sie suchen lieber, also sie ziehen halt irgendwie irgendwas aus der Schublade, ah, sie checken aus, okay, wie alt war denn die Oma? 94, okay, ja, es ist ja auch ein schönes Alter. Kannst du denken, musst du aber nicht sagen, ne? Also, weil das wirklich auf jemanden, auf den Gefühlen von der Familie dann auch rumtrampelt in dem Moment. Das ist so, als wenn du, ich sag jetzt mal, ach, was weiß ich, als Frau eine Fehlgeburt hast und dir jemand sagt, ey, komm, du bist 28, du kannst doch 3 Kinder kriegen. Weißt du? Das sind so Sachen, wo du denkst so, hä? So, wo kommt das denn jetzt her? Also, ja, das kann ja alles sein, aber das tröstet einen doch jetzt nicht. Und das sind, glaube ich, irgendwie einfach nur Sachen, die gesagt werden, weil jemand unsicher ist und weil er halt, der will dir halt irgendwie helfen. Also das hat, glaube ich, auch nichts mit Böse oder so zu tun, sondern aber das geht in eine völlig verkehrte Richtung. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du vorher gestellt hast.
Ich auch. Nein, ob du einen Unterschied zwischen positivem Optimismus und toxischer Positivität oder also wo du den Unterschied genau siehst. Also, ja. Dass es einen Unterschied gibt, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
Mhm.
Ich mag ja diesen Satz immer so, wenn es dir scheiße geht und du halt in den Trümmern deines Lebens sitzt, ist das halt schön, wenn sich ein Freund daneben setzt und erstmal mit dir irgendwie ein Glas Wein trinkt oder von mir aus auch Apfelschorle und eine Pizza isst und man dann nach einer Weile gemeinsam wieder aufsteht. Ja, also sprich, man würdigt die Situation, man lässt den anderen nicht allein, man geht kurz mit in die Situation rein, guckt sich das mit dem anderen an und sagt so, und jetzt bin ich aber auch dafür da, dass du hier wieder hochkommst und nicht da unten ewig hocken bleibst und dich selber bemitleidest.
Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du jemandem auch das Gefühl gibst, dass das jetzt auch okay ist, ne? Dass es vollkommen okay ist, in gewissen Situationen sich auch schlecht zu fühlen, zu weinen, zu toben, ich weiß nicht was, sich echt auf den Boden zu schmeißen und so. Das gehört auch alles mit dazu. Und dann, glaube ich, kommt, glaube ich, aus einem selber raus. Irgendwann kommt doch der Punkt, wo du so denkst, so, okay, jetzt ist der Punkt, den kennt man doch selber, also das spürt man doch in sich drin, wo man denkt, so, okay, jetzt stehe ich wieder auf. Jetzt. Ne? Und es gibt sicherlich Leute, die bleiben länger liegen und dann gibt es Leute, die stehen schneller auf, alles typabhängig. Aber generell, Optimismus hat, glaube ich, überhaupt nichts mit toxischer Positivität zu tun. Also gar nichts für mich. Also ich glaube, also ich bin auch vom Typ her, ich bin der Mega-Optimist. Immer.
Jaha.
Also ich glaube.
So kenne ich dich.
Nein, aber ich glaube wirklich, dass alles, also ich glaube schon, im Großen und Ganzen passiert sehr vieles für mich in meinem Leben.
Ja.
So, das denke ich schon. Und ich bin auch nicht, also, ne, und man muss halt nur für sich auch vielleicht mal, irgendwann später wird man dann sehen, wenn man sich sein Leben mal so anschaut, so rückwärts, dass du so denkst, okay, da gibt's immer so Peaks, wo es mal so hoch geht und dann geht's wieder runter. Und wir hatten ja schon mal in einer Folge gesprochen über Persönlichkeitsentwicklung und dass wir das ja alles vielleicht nicht ganz so geil fanden, was da war. Aber was ich richtig geil fand, war, das Leben ist polar und wird immer polar bleiben. Das heißt, wenn du das einmal für dich verstanden hast, dass das normal ist, dass das hochgeht und dann geht's runter und es geht hoch und es geht runter und mal schneller und mal was weiß ich, das ist völlig normal. Also du kannst dir ja, egal welches Leben, welchen Menschen du dir schnappst und du sagst, hier hast du ein Blatt Papier, hier hast du oder eine weiße Wand und hier hast du einen Stift. Und jetzt zeig mir doch mal an, von deiner Geburt an, bis du 40, 50 oder 80 bist, was ist denn da so passiert? Und da werden tolle Sachen dabei sein. Geburten von Kindern, da werden, ich weiß nicht was, tolle Hochzeiten, verliebt sein, keine Ahnung, was da alles so passiert. Und da werden halt dann aber auch Sachen passiert sein, wie Trennung, Tod, Schmerz, Krankheit, ich weiß nicht was alles. Und das wirst du bei jedem Menschen finden. Und ich glaube, wenn wir das mal verstanden haben, dass das nicht nur immer gegen uns persönlich geht, sondern dass das allen Menschen so geht, dann wird das auch vielleicht auch ein Stück weit ertragbarer. Womit ich nur ein Problem habe, ist, dass wenn zum Beispiel gerade gut läuft, also irgendwie, ich sag mal, im Job ist es geil, du hast einen tollen Partner, finanziell läuft, seine Kinder laufen alle geradeaus, weißt du, so alle sind gesund und du denkst so, scheiße, und was passiert jetzt? Weißt was, du so? So?
Wir sind kurz vor der Kante.
So, jetzt was kommt jetzt?
Wo
geht's runter? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, dass es dann nicht so schön ist. Aber dass wir uns dessen bewusst sind, dass das total normal ist und dass das auch nicht immer so ist, so dieses so, warum passiert mir das jetzt?
Aber ich möchte da mal einfügen, dass viele, die in so einer positiven Situation sind, wo eben alles richtig gut läuft, erstens stelle ich dann oft fest, dass bei manchen so eine gewisse Unzufriedenheit dann ist, wo man eigentlich von außen drauf guckt und denkt, Mensch, besser könnte es doch eigentlich bei dir nicht laufen. Und die haben dann an allen möglichen Kleinigkeiten was rumzumeckern. Also anstatt sich selber mal zu bewegen und zu sagen, na gut, dann fange ich jetzt an und bewege mich und ändere was, fangen die an allem rumzumeckern, obwohl es eigentlich offensichtlich relativ gut läuft. Und auch oft beobachte ich, dass dann kein Verständnis ist für Menschen, die in schwierigen Situationen sind. Da wird dann gerne mal so nach dem Motto, naja, da eben quasi, dann hat er halt nicht positiv genug gedacht oder dann hat er sich halt nicht genug angestrengt oder dann hat er halt dies oder jenes nicht. Und so ist es ja auch nicht, sondern es passieren ja auch oft Situationen eben vom Außen, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst und mit denen, die du dann handeln musst. Auf der anderen Seite ist es ja, was du, das, dieses schöne Bild, was du eigentlich gezeichnet hast mit den Auf und Abs im Leben, ist, dass wir ja in der Lage sind, viel mehr zu handeln, als wir uns vorstellen können.
Mhm.
Also ich sag mal so, gut, jetzt bist du als kleines Kind sowieso noch nicht, dass du da einen Überblick hättest, aber wenn du rückblickend dein Leben nicht kennen würdest und dir würde jemand nur sagen, übrigens, dir passiert das, das und das, dann würden wir wahrscheinlich einen riesen Schreck kriegen und denken, ach meine Güte, das schaffe ich nie. Und wenn man dann das ganze Leben sieht, wie man es halt doch schafft, wie man eben doch immer wieder die Kraft hat, eben aus Niederlagen wieder zumindest kleine Erfolge zu machen, sich da aufzurappeln, wieder neu anzufangen. Und das ist für mich tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen, dass der Positivismus, der Optimismus, den man sich erhalten sollte, dass man sagt, auch wieder ein schöner Satz von meinem Montageleiter, ich glaube, wir müssen den mal einladen irgendwann. Es geht immer weiter, mal besser, mal schlechter.
Ja.
Den Satz mag ich auch sehr, sehr gern.
Was sagen die Kölner noch? Es ist noch immer Jod gegangen,
ja,
oder?
Es kütt wie
es kütt. Es kütt wie es kütt. Ja, ja.
Es ist noch immer Jod gegangen. Also ich bin kein Kölner, also wahrscheinlich melden sich jetzt 5 Kölner, die
sagen,
völlig falsch gesprochen. Ich bin Ossi, meine Güte. Also Kölsch ist ganz weit weg von meinem Dialekt. Aber so in der Art. Ich denke, ich habe verstanden, was ihr meint. Es kommt, wie es kommt. Es ist noch immer alles gut gegangen.
Ja, es ist so.
Genau. Und ja, so die sind so ein bisschen so, da ist ja der Deutsche eigentlich das Gegenkonzept mit seiner German Angst. Und da muss ich tatsächlich sagen, so, ich neige ja auch immer eher so und denke so, ach, um Gottes Willen, was jetzt wieder? Was wird das jetzt wieder? Und wo geht das hin? Um Gottes Willen, dann habe ich schon so einen ganzen Ereignisbaum an Geschichten, die da passieren könnten.
Mhm.
Also im Gegenteil, ich müsste da eher mal ein bisschen ruhiger werden und sagen so, mal ganz ruhig, wird schon alles werden. Aber da ist dann, also das ist quasi das Gegenkonzept zur toxischen Positivität, die immer nur sagt, ja, ist kein Problem, da machen wir wieder was draus. Chancen, dornige Chancen, Probleme sind Geschenke.
Genau, das finde ich, ist auch wirklich, finde ich, der schlimmste Satz, dieses Probleme sind Geschenke. Weil irgendwann denkst du ja auch, ich habe jetzt echt genug Geschenke bekommen. Also ein Geschenk kannst du ja auch immer ablehnen, weißt du? Aber das kannst du ja nicht ablehnen. Also wenn du jetzt zu mir kommst
und so ein Paket... Ich habe da noch einen übrigens. Also sei froh, solange du noch Probleme hast. Nur wer tot ist, hat keine Probleme mehr.
Hör auf, ey. Das ist ja ganz furchtbar.
Obwohl es natürlich stimmt, ja.
Ja, aber weißt du, das meine ich irgendwie so, wenn ich mir so vorstelle, da steht jetzt jemand vor mir mit so einem Paket, mit so einer Schleife und ich sehe aber schon so ein bisschen, dass das schon so ein bisschen so was durchsifft, ne? Weißt
angerottet
du so?
Ist,
und du denkst so, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist, ne?
Ja.
Und da denkst du dann so, ach nee, danke, nimm mal wieder mit. Weil manchmal ist es ja auch so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist, aber manchmal machen Menschen ja auch ihr Problem zu deinem Problem.
Ja.
Da muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? Also, aber das hat jetzt mit toxischer Positivität gar nichts zu tun. Aber vielleicht gibt es ja, Menschen, die so toxisch sind, die dann so denken so, geil, ich habe jetzt gar keine eigenen Probleme, aber hier, meine Freundin Yvonne, die strotzt ja so vor Problemen. Also nehme ich mir doch mal deren Probleme noch mal mit ans Boot. Also die dann das noch feiern, dass sie jetzt noch die Scheiße von anderen Leuten noch
Aber ganz ehrlich, kehren. Also dann ist sie selber schuld, wenn sie sich's auf den Tisch zieht. Also schwieriger sind ja die Leute, die dir das überhelfen, die das zu deinem Problem machen.
Ah, du hattest vorher noch gar keins und dann kommt einer und
ja,
dann hast du.
Ja, dann kommt ja, einer ja, genau. Und dann sagt das
also so, mit dem Geschenk.
Auch,
ja, genau.
Jetzt ist übrigens auch dein Problem.
Genau. Ja, mit Verwaltungen machen gefangen. Das gern. Ach was. Ach Quatsch.
Entschuldigung. Ja, die machen. Die geht's eigentlich total gut und dann kommt irgendjemand mit der Gewerbemüllverordnung um die Ecke und sagt so, dein neues Problem, bitteschön. Viel Spaß damit.
Schön. Betriebsprüfung, solche Geschichten, ne?
Ja, ja. Genau.
Ja. Da kann man dann auch nicht sagen, nee. Danke.
Einmal schon, aber dann wird es eng, würde ich sagen. gab es denn Situationen in deinem Leben, wo du froh warst, dass du nicht positiv denken musstest, wo du froh warst, dass du dich einfach mal hinschmeißen konntest und deine Gefühle ausleben? Also so, wie du es vorhin beschrieben hast und dann eigentlich nach einer gewissen Zeit da aufstehen?
Ja, also
ich glaube, mehr als genug, oder?
Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich irgendwie so, ne? Also, dass man. Also bei mir ist das so, wenn ich in so einer Situation irgendwie bin, dann checke ich erstmal für mich ab. Es hört sich ja total bescheuert an, ne? Aber wenn irgendwas wirklich Schlimmes ist, dann denke ich immer so, okay, ist jetzt einer gestorben oder nicht? Weil ich finde, das ist das Schlimmste, was sein ja. kann. Wenn das nicht ist und keiner ist schlimm krank oder sowas, weißt du, also so,
ja.
dann denke ich immer so, okay.
Also die fundamentalen Probleme ja. sozusagen, die auch nicht mehr lösbar also, sind.
Ja, das checke ich einmal so für mich, einmal so durch. Und aber wenn dann sowas ist wie jetzt so Tod, Krankheit und sowas, das sind so Sachen, das haben wir letztes Jahr auch erlebt in der Familie. Oh ja, also das sind auch so Sachen, die sind so. Also ich weiß nicht, wie man da mit toxischer Positivität durchkommt. Ich keine Ahnung. Also nee, wüsste ich jetzt nicht. Also ich finde, das ist völlig normal, dass man da einmal kurz für sich zusammenbricht und das auch verarbeiten muss. Aber generell, wenn jetzt solche Sachen nicht sind, sondern etwas anderes, checke ich das tatsächlich einmal für mich ab. Wobei, ich habe dann so ein, wie soll ich das sagen? Ich habe für mich so ein Grunddings, den habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern so mitbekommen. Egal was ist, ich habe vieles selber in der Hand und ich kann das drehen, ich kann aktiv was tun. Ne?
Hm.
Und ich habe mir irgendwann mal mein erstes Tattoo stechen lassen, einfach um mich daran zu erinnern. Das ist ein Song von Frieda Gold. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der heißt Breathe On. Und
oh ja, das ich zeige dir das.
Ist, ne? Genau, und ja. das ist halt von diesem Songtext, weil es für mich einfach, so, ich sag mal, wahrscheinlich hat der für jeden eine andere Bedeutung, wie das ja mit Kunst so ist. Aber für mich ist das wirklich so dieses, egal was ist, atmen, runterkommen, sich das Problem in Ruhe angucken, das ist für mich total wichtig. Also auch nicht dieses, wie soll ich das sagen, also nicht so übereifrig sich in irgendwas reinstürzen, sondern wirklich erstmal so ein bisschen das Nervensystem regulieren, ne? Und das ist für mich echt total wichtig. Und ich glaube einfach, wie gesagt, du hast ja mal gesagt, jeder Mensch ist da anders. Und ich glaube, in vielen Sachen, gerade in Extremsituationen, können wir vielleicht auch schlecht aus unserer Haut oder schlecht aus unserem System raus.
Ja. Naja, ich glaube, also wenn ich jetzt mal auf mein Leben gucke, dann merke ich, dass ich mir oft zu wenig Zeit lasse, um Dinge zu verarbeiten. Dass ich immer wieder ganz schnell, also gerade, sagen wir mal jetzt auch in der Firma, wenn es jetzt um Unternehmensthemen geht, und da gibt es ja auch solche Momente, und das muss jetzt, da muss ja nicht immer gleich einer sterben oder krank werden, aber es gibt genügend Momente, wo man so denkt, so, oh, ich kann nicht mehr. Bitte nicht noch eine Runde auf diesem Boot. Und trotzdem kommt man dann ganz oft in so einen schnellen Lösungsmodus, dass man dann sagt, ja, okay, gut, jetzt dann versuch sachlich zu sehen, versuch es nicht so an dich ranzulassen, versuch eine Lösung zu finden und dann passieren schon die nächsten drei Dinge und du hast eigentlich gar keine Zeit, das mal in Ruhe für dich zu durchdenken und wegzupacken. Und vielleicht sogar strukturell eine Lösung zu finden, weil viele Sachen sind ja nicht nur, es sind ja, also passieren ja immer wieder, sag ich mal, ähnliche Dinge. Und dann heißt das ja im Grunde, dass da ein gewisses strukturelles Problem ist, warum diese Dinge dann immer wieder passieren können. Und aber die Zeit hast du gar nicht richtig, das zu verarbeiten und zu durchdenken, sondern man hechtet immer nur seinen ganzen Aufgaben und seinem ganzen Tagesablauf hinterher. Und gleichzeitig auch zu akzeptieren und die Wertschätzung sich selber und anderen gegenüber zu haben, dass es eben auch Sachen sind, die verarbeitet werden müssen und dürfen. Also nicht nur einerseits dieses Gehetzte, sondern auch zu sagen, du, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick Alltagsgeschehen ist und Alltagsding, aber es hat jetzt gerade was mit dir gemacht, dann nimm dir auch die Zeit, dann ist es das, braucht es das anscheinend auch. Und das auch meinetwegen den Mitarbeitern gegenüber, da sensibel zu sein oder eben auch Freunden und Bekannten gegenüber. Das finde ich, ist der Unterschied zwischen Optimismus und dieser toxischen Positivität, dass ich dann sage, dass ich mir das angucke und sage, okay, ich sehe, aber es macht was mit dir. Und in dem Moment, wo es was mit dir macht, nimm dir die Zeit, denk gut drüber nach, überleg, was, wie du das ändern kannst, was du vielleicht draus ziehen kannst. Also diesen Teil der Positivität finde ich schon gut und wichtig, dass man sagt, okay, schau dir die Situation an, wenn es passt, und überleg, was du Positives draus mitnehmen kannst. Was kannst du draus lernen? Was kannst du das nächste Mal besser machen? Ja, was kannst du vielleicht verändern? Aber das ist ja im besten Falle abgestimmt auf die Situation, weil ich mir denjenigen angucke und ihm einen passgenauen Ratschlag zu dieser Situation gebe. Ein Gespräch, also Ratschläge sind Schläge.
Ja.
Das sagt man im Coaching. Und
genau, das ist also ja auch so. Ich finde, es gibt auch noch einen Unterschied, ob du Hilfe anbietest, ne? Und sagst, hey, ich bin da, ne?
Ja.
Oder es gibt ja auch so Leute, die sind einfach da, ohne dass du die gefragt hast. Also, weißt du, die mischen sich dann in was ein, was sie gar nichts angeht in dem Moment.
Ja. Und das finde ich auch ganz schlimm. Die auch immer eine Lösung für dich haben sofort.
Oh, ja, furchtbar. Also will man doch gar nicht. Also, weil, also, nee, es hört sich jetzt auch wieder so bescheuert irgendwie an, ne?
Doch, ich verstehe aber sofort, was du meinst, weil, ich sag mal, die Lösung einer anderen Person ist nicht unbedingt deine Lösung. Mhm. Und natürlich wirkt es oft mal so, dass man das Problem schnell und einfach für den anderen lösen könnte, weil man selber halt den Ansatz hat und auch emotional gar nicht beteiligt ist in dem Problem, sondern eben von außen dazu rennen könnte. Aber es nützt der Person einfach nichts, die dieses Problem in dem Moment hat. Sondern sie muss den Weg selber finden und der dauert so lange, wie er dauert. Und dann dahin zu springen und quasi den anderen mal wegzurempeln und zu sagen, Moment, ich weiß, wie es geht.
Ja.
Ist auch eine Form von toxischer Positivität. Weil dann du dem anderen ja erstens das Können absprichst, dass er das Problem lösen kann selber und zweitens halt auch die Erfahrung nicht ermöglicht.
Ja, das hat ja viel mit Selbstermächtigung zu tun, ne? Also, und vor allen Dingen, wenn du immer jemanden, das sieht man ja auch bei manchen Erwachsenen noch, die da gar nicht so viel für können, weil die Eltern immer für sie alles aus dem Weg geräumt haben, ne? Egal was war. Also Mutti ruft in der Schule an, Mutti scheißt den Fußballtrainer zusammen, Mutti macht, ja, ist doch so. Also Mutti kocht Essen für die gesamte Klasse, damit das Kind gut dasteht, keine Ahnung. Es gibt ja so gewisse, meistens sind es Mütter, also habe ich die Erfahrung gemacht, die ihren Kindern wirklich alles aus dem Weg räumen, wirklich alles. Also das ist ja wie so ein
Rasenmäher.
Sag mal eben, wie heißen die?
Habe ich gelernt.
Ja, ist ganz schlimm, ganz schlimm. Und die das gar nicht ertragen könnten, dass ihr Kind irgendwie auch mal eine Erfahrung machen darf. Ne? Und eine Erfahrung ist doch auch, ich sag jetzt mal, ne, also Erfahrungen sind ja auch nicht immer toll, aber wir wissen doch alle, dass wir auch nur daraus wirklich lernen. Und wenn wir immer nur lernen, Mutti macht das schon, woher sollen wir das denn mit 30, 40 oder mit 50 wissen? Und wenn Mutti irgendwann nicht mehr da ist, was ist denn dann? Also, oder Mutti sagt irgendwann mal so, ja, aber das musst du jetzt auch mal selber machen. Jetzt hol dir mal selber deinen Zahnarzttermin, sage ich mal so. Und du denkst so, what? Ich soll beim Zahnarzt anrufen? Noch nie gemacht. Du bist
voll telefoniert.
Nein, aber ja.
Ich weiß schon, was du meinst, ja. Also von daher Lösungen, also in Krisensituationen zur Seite stehen, Hilfe anbieten und wenn nach Lösungsoptionen gefragt wird, kann man die ja auch ansprechen, Ideen, die man hat. Aber ja, eben den anderen da jetzt nicht mit seiner, ist doch jetzt nichts weiter. Das kannst du doch so und so machen. Ja, für den anderen ist es aber halt vielleicht was.
Mhm.
Und der kann es vielleicht nicht so und so machen. Der muss es halt vielleicht anders machen oder auf seine Art oder keine Ahnung oder kann die Lösung nicht mal sehen, selbst wenn du sie ihm sagst. Also selbst ich glaub, auch das gibt es ja, dass Menschen dann sagen, also keine Ahnung, sagen, mach das doch so und so. Und du stehst und dann, das kann ich doch aber nicht machen, weil es eben nicht deine Lösung ist.
Ja, und ich denke auch einfach, du bist auch, vielleicht der andere ist auch, hat entweder, ich sag mal, klar, vielleicht so ein Helfersyndrom, dass er sich auf das raufsetzt, aber vielleicht möchte er auch einfach nur, dass du wieder so funktionierst. Weil das natürlich auch scheiße ist, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, eine Freundin hast, der du eigentlich sonst immer alles erzählen konntest, deine ganzen Probleme, keine Ahnung, du warst immer so, also die war halt immer so für dich da und plötzlich ist die aber nicht mehr für dich da, weil sie gerade in einer extremen Situation ist.
Ja.
Dann ist das ja für dich auch so, dass du denkst, so, ist jetzt aber richtig doof für mich, dass die jetzt gar nicht mehr für mich da ist, weil sie sich jetzt mit sich selber gerade beschäftigen muss. Und dass du willst natürlich in dem Moment, die soll jetzt aber wieder für mich da sein.
Ja.
Ne? Und aber das ist vielleicht auch so ein
Ich glaube, dass das auch gerade im Geschäftsalltag ist das ein Riesending. Also weil viele Unternehmer sich oft für die Experten halten. Und dann genau in diese Expertenrolle dann zum Mitarbeiter gehen und sagen, ja komm, mach das so. Und eben gar nicht quasi den Mitarbeiter die Chance geben, diese Probleme selber zu lösen, sondern sie immer wieder unbewusst klein halten, indem sie die Probleme alle für sie mikromanagen und ihnen die Lösungen immer sofort sagen. Und dann eben vielleicht sogar auch mit dieser Positivität kommen und sagen, ach, komm, ist nichts weiter, jetzt mal eine Viertelstunde die Ärmel hochkrempeln. Ich glaube, ich erkenne mich gerade selber. Naja, jetzt mal eine Viertelstunde die Ärmel hochkrempeln und dann hast es. Mach das jetzt. Zack. Und das tatsächlich, glaube ich, also gerade im Unternehmensumfeld ganz, ganz oft der Fall. Solche Sachen.
Also, ja, das kann ich mir vorstellen.
Eben der Unternehmer sich für den Experten hält und dann immer alle Lösungen sofort parat hat. Und da vergibt man sich eigentlich eine ganze Menge, weil die Mitarbeiter ja durchaus, vielleicht brauchen die einen Moment länger, aber haben dafür viel coolere Ideen.
Ja, aber das muss man dann auch zulassen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Lernprozess, den man dann irgendwie hat.
Ja. Ja, das war heute eine total spannende Runde. Aber ich habe noch wir beide, ja. Wir sind ja eigentlich Mrs. und Mrs. Selbstironie.
Aha, ja, und das stimmt.
Ja, ne? Und ja. Das ist, glaube ich, unsere Form von toxischer Positivität, oder? Was meinst du?
Ach, du meinst, ob ich mir die Dinge auch mal schönreden kann, so für einen Moment oder so?
Naja, wir spielen einfach Katastrophen mit Ironie.
Ja.
Und ziehen es ins Lächerliche. Damit entkräftest du natürlich Situationen auch und gibst denen nicht mehr die ganze schwere Bedeutung, die sie unter Umständen haben.
Also ich glaube, das ist der einzige Weg, ne? Also ich glaube, für mich ist das der einzige Weg Humor. Also Humor ist total wichtig.
Ja.
Also egal was ist, mal abgesehen jetzt von diesen ganz schlimmen Sachen, was wir ja vorhin schon mal hatten, ne? Also das schließen wir jetzt
da,
einfach mal aus.
Selbst da, glaube ich, fängt man halt irgendwann auch an, in der Erinnerung in den Humor zu gehen.
In der Erinnerung sicherlich, ja. Gebe ich dir vollkommen recht, klar. Und das finde ich auch total wichtig. Also, dass du auch mal, also, dass man gerade wenn nach Todesfällen oder so, dass du auch mal wieder lustige Sachen über jemanden erzählst, ne? Und nicht nur immer jemanden so in den Himmel irgendwie lobst, weil alle Leute, die irgendwie nicht mehr da sind, die sind ja die besten Menschen der Welt gewesen.
Ich erzähle nachher noch zum Schluss, bevor wir hier Schluss machen, erzähle ich noch eine lustige Geschichte von meiner Oma.
Okay.
Die wir heute noch sehr lachen.
Und also klar, da kann man natürlich auch mal sagen, ey, aber weißt du noch, das war ja auch immer so, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch nichts ein, ich sag jetzt auch nichts, aber generell finde ich, ist Humor etwas, was einen wirklich durchs Leben trägt. Ja. Also, und Ironie, Sarkasmus, ja, also klar, man darf sich auch nicht immer selber nur, ich sag mal, auf die Schippe nehmen oder so, aber für mich ist das total wichtig. Also für mich ist das auch wichtig, dass mein Partner Humor hat. Also ich finde das, ganz schlimm, wenn immer alles so bierernst. Also ich finde das auch ganz schlimm, wenn jemand immer jedes Wort auf die Goldwaage legt oder.
Ja.
Also habe ich auch ein Problem mit. Also weil ich finde, wenn man viel redet miteinander, kann ja nicht jedes Wort und jeder Satz immer hundertprozentig durchdacht sein. Es kommt ja auch mal viel aus einem so raus. Also da finde ich, ja, da kann man dann auch mal mit Humor auch mal sagen, es war jetzt nicht so gut, aber.
Also ich meine, da sind wir ja hier in unserem Lava-Podcast prädestiniert. Bei uns ist ja auch nicht jedes Wort abgezählt. Aber ich finde, das macht es halt gerade so menschlich. Also das ist zumindest ja das, sind wir uns ja einig, was wir erreichen wollen, dass man eben als Mensch bei Menschen sein darf. Dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und wer sich bei uns wohlfühlt, fühlt sich bei uns wohl. Wir sind kein professionell durchgestreamtes, durchgetaktetes, durchgescriptetes Team, sondern wir sind so, wie wir im echten Leben sind und finden das persönlich halt auch am unterhaltsamsten, wenn wir das in anderen Podcasts so hören. Und
ja,
das und sollte wir haben man halt auch das ganze Leben anwenden, finde ich. Einfach sich diese Freiheit lassen, situationsbezogen, nicht wendig zu sein, sondern sich zu verhalten. Und wenn es einem einfach scheiße geht, dann geht es einem scheiße. Und dann ist es okay. Und dann sollte man Selbstfürsorge betreiben und dann kann man auch mal ein bisschen warten mit dem Aufstehen. Und dann wünsche ich eigentlich nur jedem, dass er genügend Menschen an seiner Seite hat, die dann zum richtigen Zeitpunkt dastehen, die Hand reichen und sagen, na, jetzt saß du aber ganz schön lang da unten, jetzt könntest du dir das aber mal überlegen, wieder hier hochzukommen. Hier ist die Luft besser.
Ja, also Menschen an der Seite zu haben in solchen Situationen ist super wichtig. Ne? Und es reicht eigentlich einer. Also man muss sich da auch gar nicht so...
Ja.
Man muss sich da gar nicht so, ich sag mal, denken, man braucht irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Freunde in seinem Leben. Im Grunde genommen reicht das, wenn du einen Freund in deinem Leben hast. Und wenn das der richtige Freund ist, dann ist alles perfekt.
Ja.
Ne?
Ja. So, jetzt erzähl
ich. Aber das erkennt man auch mit dem Alter erst für dich, oder?
Oh ja, da hast du recht.
Also je älter ich werde, je weniger Freundschaften habe ich tatsächlich auch.
Ich bin so dankbar, dass ich noch dabei sein darf.
Ja.
Noch. Du hast ja noch ein bisschen Altersspanne vor dir. Also es kann auch passieren, dass ich noch aussortiert werde. Ja, also von meiner Oma die lustige Geschichte. Also fand statt bei meinen Eltern zu Hause. Meine Eltern hatten ja ihr Büro auch in ihrem Wohnhaus. Und wir haben so einen ganz langen Flur. Und an dem einen Ende ist die Haustür und am anderen Ende ist das Büro meiner Mutter gewesen. Und meine Oma hatte eigentlich so diesen liebgewonnenen Job, immer die Post aus dem Postkasten zu holen. Und hatte sich dann schon den Schlüssel gegriffen, stand also an der Haustür und rief meiner Mutter zu, Waltraud, ich hol mal die Post. Meine Mutter, ich saß mit daneben, meine Mutter, ich war schon an der Post. Dann war eine Weile Ruhe und kam wieder, Waltraud, ich geh mal an die Post. Meine Mutter, ich war schon. Wieder Ruhe, meine Oma. Waltraud, ich würde mal zum Briefkasten gehen. Meine Mutter völlig entnervt. Ich war schon an der Post. Meine Oma, du brauchst gar nicht so zu schreien. Ich höre dich sehr gut.
Bei Lorio.
Und das ist so eine Geschichte. Wir lieben die. Die erzählen wir uns ganz oft, weil die so niedlich ist.
Ja.
So vom Leben geschrieben eigentlich. Und
ja. Herrlich, ne?
Ja.
Und so bleiben die Menschen dann immer in unserem Herzen mit solchen Sachen, ne?
Richtig. Ja.
Schön.
Ja. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ja.
Ich sag tschüss.
Macht's gut.
Und bye-bye.
Bye-bye. Ciao, macht's gut.
Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.